Auf Ihrem Blatt haben Sie vorne das Bild von dem Kreuz, das wir nachher verschenken werden. So ein Bronzekreuz, da sieht man ein Schiff mit Segeln, das ein Netz einzieht, und in dem Netz sind einige Fische gefangen. Um solch eine Geschichte geht es hier, wobei wir auch mit Confess so etwas einmal gespielt hatten. So etwas Ähnliches. Es geht hier um die Begegnung an einem sehr schönen See und was daraus wird. Lukas 5, 1 bis 11. Es begab sich aber, als das Volk sich zu ihm drängte und das Wort Gottes hörte, während er am See von Genezareth stand, da sah er zwei Schiffe am Ufer des Sees liegen. Die Fischer jedoch waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Darauf setzte er sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Höhe und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sagte, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Doch auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Und als sie dies getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische, ihre Netze aber wollten zerreißen. Und sie winkten den Gefährten im anderen Schiff, sie möchten kommen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, o Herr. Denn Schrecken umfing ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischfangs, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Genossen waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Meine Einstiegsfrage an Sie ist, würden Sie jemand einen Gefallen tun? Ich gehe davon aus, Sie würden das tun, wenn es nicht zu umständlich wäre. Hier war es an einem See, Genezareth, ein wunderbarer See im Norden Israels, 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, herrliche Landschaft, viele Fische dort. Dort sprach Jesus und er hatte so viele Zuhörer, dass er nahezu ins Wasser gedrängt wurde. Er stieg dann in ein Boot und ließ sich ein paar Meter vom Ufer wegrudern durch den Simon, der ihm damit einen Gefallen tat, und hatte damit eine ideale Kanzel auf dem Wasser. Denn das Wasser verstärkt den Schall, wenn man auf dem Wasser spricht, wird der noch besser weitergetragen. Ja, er hatte sicher mindestens einen aufmerksamen Zuhörer, das war dieser Simon in dem Boot, aber auch die anderen alle. Als die Sache zu Ende war, die Rede, da sprach Jesus diesen Simon auf seinen Beruf hin an, als Fischer. Bei Männern ist das immer ideal, sie auf ihren Beruf hin anzusprechen, da sind sie sehr gerne bereit, darüber zu reden. Und wenn man jemand fragt, wer sind Sie? Dann sagt er nicht, ich bin der Vater von drei Kindern, sondern er sagt, ich bin Diplom-Ingenieur oder ich bin Angestellter im öffentlichen Dienst. Das heißt, viele definieren sich über ihren Beruf, nicht über ihre Familie erstaunlicherweise, obwohl die das Leben ja viel entscheidender prägt als der Beruf. Ja, er wurde auf seinen Beruf hin angesprochen und da hatte er gerade eine große Enttäuschung erlebt. Sie hatten die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so Fischern zugeschaut haben, wenn die da ihr Netz einzogen in irgendeinem Land der dritten Welt und Sie sehen schon an der Art, wie sie es locker einziehen, da kann nicht viel drin sein. Und wenn Sie dann sehen, das Netzende kommt raus und da sind zwei Krebse drin. Auf gut Deutsch, alles mehr oder minder umsonst gemacht. Ja, der Petrus, dieser Simon, der sagt jetzt nicht, wir wollen es nochmal versuchen, sondern er sagt, auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Das heißt, er nimmt Jesus beim Wort, denn er sagte ja, wirf sie aus und ihr werdet auf der Höhe viel fangen. Jesus war und ist Sohn Gottes, damals beruflich eigentlich Zimmermann und dann Prediger, aber er hatte manche übernatürlichen Ein- und Durchblicke, deshalb wusste er auch, wo viele Fischer sind und konnte ihn dahin schicken. Als sie die Netze wieder einzogen, waren sie so prall gefüllt, dass sie gar nicht wussten, was machen wir mit dieser riesigen Ladung. Und sie haben sie an Bord gehievt, aber das Schiff wäre untergegangen, dann hätten sie auch keinen Gewinn davon gehabt. Ein Nachbarschiff kam noch, half ihnen. Beide gingen fast unter. Ja, und dann kam er zurück ans Ufer zu Jesus. Er hat sich bei ihm nicht bedankt, sondern er war erschrocken. Er war erschrocken, weil er spürte, da ist irgendjemand von Gott, dieser Jesus, ist was Besonderes. Und mit einem Schlag erkannte er seine eigene Persönlichkeit vor Gott und war doch sehr blamiert. Er sagte, geh von mir hinweg, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist interessant. Er hatte also erst Jesus einen Gefallen getan, dann hatte er sich jetzt in Bewegung gesetzt auf das Wort Jesu hin und jetzt bittete er Jesus, nee, geh weg. Ich kann dich nicht gebrauchen, ich würde gerne unser Zusammensein beenden. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie auch schon mal spürten, dass Sie irgendwo jemand einen Gefallen tun konnten. Mir ging das mal auf einer Skifreizeit so. Da wurde ich eingeladen, weil da schon 3 Bläser dabei waren und ich Posaune spielen kann. Da wurde ich als 4. Bläser eingeladen, um morgens die Leute aus dem Bett zu scheuchen mit Musik. Und insofern habe ich den Leuten einen Gefallen getan, dass ich da mitfuhr. Es wurde auch der Preis etwas gesenkt für mich. Auf der Freizeit selber habe ich dann erkannt, dass diese Leute, die dort waren, eine Glaubensgewissheit hatte, die ich nicht kannte. Und nach der Freizeit sagte ich, diese Spur will ich gerne verfolgen. Ich studierte damals schon Theologie und habe mich dann in meinem Studienort Heidelberg bewusst einer frommen Gruppe angeschlossen von Studenten, die ich vorher ebenso bewusst gemieden hatte. Aber ich sagte, wenn ich die Spur weiterverfolgen will, muss ich jetzt etwas tun. Und in dieser Gruppe habe ich dann auch ein persönliches Leben mit Jesus begonnen und gefunden. Insofern mein Herz in Heidelberg verloren, aber etwas anders als sonst üblich. Und deshalb stehe ich heute Morgen wahrscheinlich hier, weil ich auf diesem Wege das Entscheidende fand. Ja, dieser Simon setzt sich auch in Bewegung, aber jetzt bittet er Jesus, geh weg von mir. Interessant, er erkennt, dass er ein sündiger Mensch ist. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ob Sie das schon mal erkannt haben. Meine Frau und ich haben mal einen Zuchthäusler kennengelernt, der 10 Jahre im Zuchthaus saß, dann durch die Heilsarmee zum Glauben kam an Jesus auf der Reeperbahn in Hamburg. Und später haben wir ihn kennengelernt, da hat er anderen Leuten von Jesus erzählt. Und interessant war, wie er sich selber einschätzte. Als er im Gefängnis saß, sagte er, ich bin ein guter Mensch und habe ein paar Fehler. Jetzt, als er Christ war, sagte er, ich bin kein guter Mensch, sondern im Gegenteil, Gott hat mir gezeigt, welche Abgründe in mir lauern, dass ich eigentlich zu allem fähig bin, auch zu all dem, was ich nicht gemacht habe, wäre ich fähig. Ich bin ein Sünder. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Es gab vor Jahren mal so einen Schlager, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Und wenn Weihnachten näher kommt, dann sagen ja viele Eltern, wenn du brav bist, kommt das Christkind. Das heißt, Christsein hat scheint etwas mit Bravsein zu tun. Ob das auch bei der Konfirmation so als moralische Daumenschraube verwendet wurde, weiß ich nicht. Nach dem Motto, wenn du dich gut verhältst, dann kriegst du auch was. Hoffe ich nicht, weiß es aber nicht. Interessant ist, wenn Sie einer Lichtquelle näher kommen, ja eine starke Lichtquelle, je näher Sie kommen, desto schärfer werden die Schatten und desto dunkler. Das heißt, je näher Sie auch Jesus kommen, der das Licht der Welt ist, desto mehr werden Sie in Ihrem eigenen Leben auch Dinge entdecken, die in Gottes Augen dunkel sind, die Bibel als Sünde bezeichnen würde. Ich nehme an, Sie sind alle schon mal geröntgt worden, manche sind schon durch die Röhre gefahren worden mit Computertomographie. Sie haben schon Ihre Blutwerte testen lassen, also Ihr Innenleben reichlich erforscht, aber nur körperlich. Ich nehme an, Sie kennen Erich Kästner, diesen netten Schriftsteller, der mal sagte, wenn wir unsere Gedanken lesen könnten, ja, wenn wir auf der Stirn so durchgucken könnten, dann würden alle schnell in die Stadt laufen und sich Milchglas kaufen, um das irgendwie abzusichern, dass man das nicht lesen kann. Spätestens, wenn Sie Ihre Gedanken beobachten, werden Sie feststellen, dass Sie ein Sünder sind, dass die Dinge nicht in Ordnung sind, die so durch den persönlichen Kopf ziehen. Ja, als der Petrus das sagte, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, sagte Jesus, was? Du auch? Hätte ich aber nicht gedacht. Nee, das sagt er nicht. Er ist gar nicht erschreckt, auch nicht erstaunt. Er wusste das. Und ich kenne Sie jetzt zu wenig heute Morgen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch jemand ist unter uns, in dessen Leben vielleicht entscheidende Schuld ist, die nicht geklärt ist. Was er an anderen Menschen schuldig wurde, vielleicht sogar an einem Leben überhaupt schuldig wurde, oder vielleicht finanziell Dinge daneben gesetzt hat. Und dann würde Jesus nicht sagen, was, du auch? Das hätte ich auch nicht gedacht. Sondern er weiß das. der sagt, komm zu mir. Und ganz im Gegenteil, ich bin sogar bereit, dich anzunehmen und zu meinem Mitarbeiter zu machen. Also nicht wegzugehen, sondern zum Mitarbeiter zu machen. Erst tat dieser Simon Jesus einen Gefallen, jetzt macht er einen Kniefall vor ihm, indem er das bittet, geh weg. Aber Jesus geht nicht, sondern er verändert an diesem Tag das Leben von mindestens 4 Menschen ganz persönlich. Es war dieser Simon, wahrscheinlich sein Bruder Andreas und die 2 Freunde und Verwandten Johannes und Jakobus. Die waren erst Zuhörer, werden jetzt angeredet und treffen dann eine Entscheidung, mit Jesus zu gehen. Eine Entscheidung ist auch in diesem Gottesdienst möglich und ich denke auch nötig für Konfis, aber auch für Eltern und Angehörigen. Die Frage, eine Entscheidung für oder gegen Jesus. Ich nehme an, Sie kennen diesen Mathematiker Pascal, das war ein katholischer Mathematiker, sehr begabt, er hat diese Logarithmentafel erfunden, hat die erste Rechenmaschine erfunden, war schon als Teenager super begabt und setzte sich dann mit dem christlichen Glauben auseinander und hat mit einem Freund dann später eine Art Wette gemacht, sie gilt als Wette des Pascal, und zwar war es eigentlich nur ein Gespräch. Er sagte, schau mal, was gehst du für ein Risiko ein, wenn du dich für Jesus entscheidest? Angenommen, das, was in der Bibel steht, stimmt, dann gewinnst du durch diese Entscheidung für Jesus die ganze Ewigkeit, das heißt, der Himmel wird dann auf deiner Seite sein, nicht erst in der Ewigkeit, sondern heute schon. Da hast du also ganz viel gewonnen. Angenommen, das, was mit Jesus dir gesagt wird, stimmt nicht, aber du befolgst es trotzdem, dann hast du ein Leben geführt, das sicher ganz anständig ist. Gut, es hat dann am Ende vielleicht, war es doch nicht so das Entscheidende, aber es war nicht schlecht für dich. Aber wenn du ein Leben ohne Jesus führst, aber es Jesus wirklich gibt und er der Entscheidende ist, dann hast du dein Leben in den Sand gesetzt, für immer, für ewig. Dann hast du alles verloren. Das heißt, bei der Entscheidung für Jesus kannst du eigentlich nichts verlieren. Ja, wenn es echt ist, gewinnst du den Himmel und die Seite Gottes auf deinem Leben. Wenn es nicht echt wäre, gut, führst du eben ein anständiges, gutes Leben und es war sonst nichts weiter. Aber wenn du auf die falsche Seite setzt, hast du voll daneben gesetzt. Das war die Wette des Pascal. Die Frage, auf welche Seite würden Sie sich setzen bei dieser Wette? Ja, ist also interessant. Wir denken bei Glauben oft, es ist ein Glaube ohne Entscheidung. Ich nehme an, als die meisten von uns getauft wurden, waren sie 2-3 Monate alt. Ich war 5 Wochen alt, kann das nachlesen im Stammbuch meiner Eltern. Es gibt noch so ein kleines Boxfoto, schwarz-weiß, da kann ich noch sehen, wie ich damals aussah in dieser Größenordnung. Ich brauchte keine Entscheidung zu treffen. Und so geht manche das ein ganzes Leben mit einem sogenannten Glauben ohne Entscheidung. Aber bei Jesus muss man eine Entscheidung treffen. Ich denke, dass mancher unter uns auch heute Morgen da ist, der in einer Partnerschaft lebt, ohne Entscheidung. Vielleicht schon jahrelang. Aber erst wenn ich eine Entscheidung treffe vor Zeugen, zum Beispiel auf dem Standesamt oder in der Kirche sie wiederhole, wird daraus eine konkrete Ehe. Das heißt, Glaube muss sich entscheiden, wenn er verbindlich ist. Sage ich jetzt mal so als Beispiel. Das Wort Glauben im Deutschen kommt von dem Wortstamm geloben. Und wenn ich etwas gelobe, dann gibt es Nägel mit Köpfen. Also nicht nur für Wahrhalten oder Glaube ohne Entscheidung, sondern mit Entscheidung. Und viele Konfis haben Gutes gehört in dieser Zeit. Sie fanden diese Klostermüll-Freizeit hervorragend. Hatten wir lauter junge Erwachsene als Mitarbeiter dabei, die sich meistens selber einmal als Konfis für ein Leben mit Jesus entschieden hatten. Und jetzt aber als junge Männer oder Frauen immer noch mit unterwegs sind und sogar bereit sind, mitzuarbeiten. Jesus ist ein Meister der Anknüpfung, aber durch die Anknüpfung sucht er weiterführenden Kontakt. Ich will ein paar Beispiele bringen über Anknüpfung. Ich habe hier bei einer Trauung mal einem Brautpaar ein Buch geschenkt, so ein Taschenbuch. Mir gefiel es sehr gut. Was ich nicht wusste, war, dass das Brautpaar sich darüber sehr ärgerte. Wir hatten da immer so einen Weihnachtsmarkt der Stadt in Hausen und da hatten wir einen Büchertisch, das war schreckliches Wetter, so Regen und Schnee gemischt, eiskalt. Und auf diesem Büchertisch lag auch dieses Buch, was ich verschenkt hatte. Und diese Braut, die jetzt verheiratet war und auch schon junge Mutter war, ging dort vorbei und sah das. Sprach die Dame hinter dem Tisch an, sagen Sie, haben Sie das Buch schon mal gelesen? Wie finden Sie das? Sagte, ja, habe ich gelesen, ich finde es gut. sagte, ich finde es schrecklich. Aber da das Wetter so eklig war, konnte man sich dort nicht unterhalten. Und sie wurde eingeladen zum Kaffee trinken und dann haben sie ausgetauscht, warum sie das Buch schrecklich findet und die andere es gut findet. Aus dem einen Gespräch wurden viele Gespräche und aus vielen Gesprächen wurde ein persönlicher Glaube an Jesus Christus. Der Aufhänger war, dass sich jemand über ein Buch geärgert hat. Durch diese Frau sind inzwischen hier in der Gemeinde eine ganze Reihe von anderen Leuten zum Glauben gekommen. Später dann auch ihr eigener Ehemann. Er brauchte noch 10 Jahre, bis er soweit war. Männer haben es da manchmal etwas schwerer als Frauen, warum auch immer. Ja, etwas anderes. Was gibt es da noch? Ich denke an jemanden, der eine Amerikareise gebucht hat bei einem Reisebüro nach Kalifornien. Er hatte sich nur die Orte angeguckt, wo es hingeht, aber nicht die Reisebedingungen. Und hatte übersehen, dass das eine christliche Studienreise war, wo man nicht in Hotels wohnte, sondern bei Privatleuten. Aber er hat die Reise trotzdem angetreten, obwohl er aus der Kirche ausgetreten war mit seiner Frau und da nichts am Hut davon hatte, führte die Reise dazu, dass er, als er wieder zu Hause war, sich dann für ein Leben mit Jesus entschieden hat. Eine Fehlbuchung wurde vielleicht zur Hauptbuchung in seinem Leben, wenn Sie das jetzt richtig sehen. Ich denke an eine Mutter, die mich einmal liebevoll besuchte. Ich unterrichtete ihren Sohn in der Grundschule, Religionsunterricht, und sie wollte sich beschweren über meinen Unterricht. Wir kamen dann in ein lebhaftes Gespräch und sie hat sich wenige Wochen danach für ein Leben mit Jesus entschieden. Eigentlich wollte sie sich nur beschweren, aber sie hat diesen Jesus kennengelernt. Was sie nicht wusste, was ich auch nicht wusste, war, dass eine Hausbewohnerin schon jahrelang für sie gebetet hatte. Und insofern war das dann eigentlich nur der Aufhänger für ihre persönliche Glaubensentscheidung. Jesus ist ein Spezialist, Aufhänger zu benutzen, nicht weil er Menschen reinlegen möchte, weil er sie gewinnen will. Wo bei Ihnen der Aufhängungspunkt ist, weiß ich nicht, aber er ist mit Sicherheit da. Der Glaube ist der Schlüssel, um das Ganze in Anspruch zu nehmen. Die Älteren unter uns werden sich noch an einen Namen wie Göring erinnern können, vielleicht haben Sie ihn sogar persönlich gesehen. Der wurde ja bei den Nürnberger Prozessen dann zum Tode verurteilt. Und vor der Hinrichtung durften alle Gefangenen und Verurteilten noch einmal ihre Angehörigen sprechen. Und da kam auch seine kleine Tochter Edda mit 6 oder 7 Jahren und durfte ihren Papi noch einmal sehen. Und die sagte, Papi, wir sehen uns dann im Himmel. Woraufhin er sich umdrehte, ja, und mit feuchten Augen wegging. Ich nehme an, dass sie ihn nicht im Himmel sehen wird, aber ich denke an jemand anderes, der gerade sogar im Alter jetzt so diesen persönlichen Glauben an Jesus entdeckt und vertieft hat und mir dann sagte, ich freue mich auf das Ankommen. Ich freue mich auf das Ankommen. Es ist die Frage, ob Sie auch so eine Hoffnung haben und wissen, ich werde einmal am Ziel sein. Es ist ja ein Unterschied, ob das nur eine Vertröstung ist oder eine persönliche Gewissheit. Wenn Sie einen Zirkel nehmen, dann hat er normalerweise einen festen Mittelpunkt, wo die Nadel einsticht. Und dann können Sie verschieden große Kreise schlagen. Ist die Frage, was der Mittelpunkt in Ihrem Leben ist, um den Sie sich sozusagen herumdrehen und was das für Sie bedeutet. Wenn es der Glaube an Jesus ist, haben Sie einen festen Mittelpunkt, können verschieden große Kreise schlagen und auch anderen diesen Glauben auf diese oder jene Weise mitteilen. Ich persönlich kenne in Oberzhausen mindestens 6 bis 8 Eltern, die durch ihre konfirmierten Kinder zum Glauben kamen. Nicht die Kinder durch die Eltern durch die Kinder. Trotz all der Fehler, trotz des unaufgeräumten Zimmers, haben sie entdeckt, in deren Leben ist irgendetwas, was ich ihnen nicht mitgegeben habe, was aber durchaus attraktiv ist. Ja, finde ich nicht schlecht. Ich werde mit einer Frage schließen. Ich fing mit einer Frage an, nämlich ob Sie bereit waren oder sind, jemand einen Gefallen zu tun. Ich nehme an, die meisten sind das. Ich höre mit einer Frage auf, ob Sie auch bereit sind, dass Ihr Leben Gott gefällt. Das geht ja einen Schritt weiter. Und ich denke, es gefällt ihm nur dann, wenn sein Sohn in Ihrem Leben ist, weil er dann der Mittelpunkt ist und anfängt von innen her, dieses Leben zu gestalten. Ich werde mit einem Gebet schließen und mit einer Frage. Die Frage ist, ob Sie mit Jesus leben möchten, ob nicht nur sie einen Gefallen tun, sondern ihr Leben Gott gefallen kann, weil Jesus in das Leben kommt. Und werde ein Gebet sprechen und sie auffordern, wenn sie das möchten, das mitzubeten. Sage ihnen, wie das klingt. Das heißt, ja, Herr Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben und mach das daraus, was du planst. Ich wiederhole das nochmal. Ja, Herr Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben und mach das daraus, was du planst. Ja, ich werde das jetzt als Gebet sprechen und jeden Konfi bitten, wenn er das möchte, das mitzusprechen. Und wenn Sie spüren, es ist für mich gut, dann sagen Sie es auch, Jesus. Ja, Herr Jesus, hier bin ich. Komm in mein Leben und mache du daraus, was du möchtest. Danke. Amen. Wenn Sie das Gebet mitgesprochen haben, wäre es schön, wenn Sie mit Jesus weiterreden, vielleicht schon im Laufe des Tages, ihn um Segen für Ihre Feier bitten, gute Gespräche. Wenn Sie morgen mit ihm weiterreden, ihn morgens begrüßen und einfach auch im Gespräch bleiben.